Deutschlandfunk, Kultur heute.
2,5 Tage sind ins Land gegangen und die Louvre-Einbrecher sind weiter auf der Flucht. Die Polizei in Paris meldet bisher keine Spur.
Klingt wie das Drehbuch eines Krimis.
Hätte sich auch kein Filmregisseur besser ausdenken können.
Filmreif.
Ja, so lautet die Assoziation Nummer 1. Filmreich. Juwelendiebstahl über einen Möbellift mitten in der französischen Hauptstadt, das klingt nach ganz großem Kino. Wir sprechen gleich mit unserer Filmkritikerin über Einbrüche und Raubüberfälle auf der Leinwand. Außerdem geht es um die Künstlerin Käthe Steinitz, die das Sprengelmuseum Hannover der großen Öffentlichkeit wieder vorstellt. Willkommen zur Kultur heute mit Maja Elmenreich. Auf den Tag genau vor 40 Jahren ist das Recherchebuch Ganz unten erschienen. Als Türke Ali verkleidet, hatte Günter Wallraff undercover die Arbeitsbedingungen von Migranten aufgedeckt. Zum Beispiel bei Thyssen.
Wo wir alle ohne Staubmasken arbeiten mussten, manchmal Doppelschichten machen mussten. Und die ausländischen Kollegen, also vor allem die türkischen Kollegen, da sind viele jetzt früh verstorben durch Krebs, durch Lungenerkrankungen.
So hat Günter Wallraff heute früh bei Deutschlandfunk Kultur berichtet. Sein Buch Ganz unten schlug vor 40 Jahren hohe Wellen und hatte zumindest in einigen Betrieben durchaus Konsequenzen. Sogenannte Gastarbeiterinnen haben auch in München beim Autobauer BMW im Akkord geschuftet. Ihre Geschichten kamen gestern auf die Bühne beim internationalen Theaterfestival Spielart. Das türkische Wort Yoldaş, zu Deutsch Freundinnen, ist der Titel des Theaterabends, den Christoph Leibold gesehen hat.
Ich erinnere mich an das fremde Gefühl im Kindergarten.
Ich erinnere mich. Diese drei Worte sind so etwas wie der Kehrvers des Abends. Immer wieder lässt Nihan Devicioglu Sätze mit diesen Worten beginnen. Zunächst sind da die eigenen Erinnerungen an das Gefühl von Fremdheit und fehlender Zugehörigkeit als Kind türkischer Gastarbeiter in Deutschland.
Ich erinnere mich an meine Angst. Und ich fragte meine Mutter, wieso bin ich nicht blond? Dann wäre doch alles viel einfacher.
Doch schon bald rücken die Erinnerungen der Generation von Devicioglus Eltern in den Mittelpunkt, vor allem von türkischen Frauen.
Und ich erinnere mich an die Frauen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich an ihre Geschichten. Sie erzählten mir, wie sie damals in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind.
Frauen wie Devicioglus Tante Emine, die fast 4 Jahrzehnte im Münchner BMW-Werk Stoffbezüge für bis zu 35 Autositze täglich genäht hat. Viel Arbeit, wenig Freizeit, härteste Plackerei bei bescheidenem Lohn, aber großer Solidarität unter den Arbeiterinnen, die für Emine zu lebenslangen Freundinnen werden sollten, eben zu Yoldaş. Yoldaş ist eine Solo-Performance von Sängerin Nihan Devicioglu, die sie gemeinsam mit Regisseur Frank Abt entwickelt hat. Die eigentlichen Protagonistinnen tauchen nur in Devicioglus Erzählungen und in aufgezeichneten Interviews auf, die als Videos auf die Backsteinwand im Münchner Kulturzentrum Einstein projiziert werden. Deutschland, konstatiert da zum Beispiel Tante Emine nüchtern, habe ihr Arbeit gegeben, dafür Jugend und Gesundheit genommen, um schon im nächsten Moment in Erinnerungen an gesellige Freitagabende mit Kolleginnen aus aller Welt nach Schichtende zu schwelgen. Auf der Bühne stehen nur ein paar Mikrofone, dazu eine E-Gitarre, ein Laptop mit Soundsamples sowie ein Loopgerät, mit dem Devicioglu ihre Stimme live aufnehmen und dann in Endlosschleife wiedergeben kann, um so den eigenen Gesang in mehreren Klangschichten übereinander zu legen. Auf diese Weise strukturiert sie die Performance mit Tönen, Rhythmen, Musik und Liedern, die von Wehmut und Wärme zeugen. Es ist nicht so, dass man Erinnerungen, wie Nihan Devicioglu sie teilt, noch nie gehört hätte. Und doch sind sie bei weitem noch nicht oft genug erzählt worden, sind nach wie vor unterrepräsentiert im gesellschaftlichen Diskurs im Allgemeinen, wie auch im Theater im Speziellen. Das gilt umso mehr für die Geschichten der sogenannten Gastarbeiterinnen. Bemerkenswert an Yoldaş ist zudem die ungewöhnliche, ungeheuer einnehmende Form einer Art poetischen Dokumentartheaters. Und geradezu bestechend, dass der Abend weitgehend ohne Bitterkeit und Vorwürfe auskommt. Das würde die Frauen, von denen er berichtet, nur in die Opferrolle drängen. Die Zumutungen, denen sie ausgesetzt waren, werden in keinem Moment verschwiegen. Vor allem aber feiert Nihan Devicioglu die Stärke der Yoldaş. Eine Stärke, die De Vicciolo gegen Ende dieser 75 tief berührenden Theaterminuten intensiv erfahrbar werden lässt, indem sie zu einem Strom projizierter historischer Fotos aus den 1980ern und Bewegtbildern aus dem BMW-Werk nach und nach mehrere Lagen von Sounds übereinander stapelt, bis sie sich zu einer monumentalen Klanglandschaft auftürmen, der Moloch-Fabrik, in dem sich die Gastarbeiterinnen behauptet haben. Sie sind gelaufen, damit ich gehen kann, singt Nihan De Vicciolo am Schluss. Es ist eine tiefe Verbeugung vor den Joldasch, für die die Performerin ihrerseits den begeisterten Beifall des Publikums absolut verdient hat.
Christoph Leibold über die Uraufführung von Joldasch. Der Theaterabend von Nihan De Vicciolo ist derzeit zu sehen beim Spielart Festival in München. Die Gastlichkeit, im damals üblichen Begriff Gastarbeiter, war eine vergiftete. Mit offenen Armen fühlten sich die wenigsten willkommen geheißen. Und dass die Zeit des Arbeitsaufenthaltes begrenzt sein sollte, das schwang auch mit. Teilt sich unsere Welt womöglich auf in gastgebende und vermeintliche Gäste? Die einen, die den anderen einen Platz zuweisen, und die anderen, die nur annehmen können, was ihnen geboten wird? Über eine Kosmopolitik der Gastfreundschaft wurde am Wochenende im Pariser Théâtre de la Ville diskutiert. Eingeladen hatte der senegalesische Intellektuelle, Wirtschaftswissenschaftler und Musiker Felwin Sarr. Und seiner Einladung gefolgt war die US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin Judith Butler. Eberhard Spreng berichtet von diesem intellektuellen Spitzentreffen im Rahmen des Pariser Herbstfestivals.
Zu einer Debatte über ein grundlegendes Menschenrechtsthema treffen im vollbelegten großen Saal des Théâtre de la Ville Felwin Sarr und Judith Butler zusammen. Der senegalesische Intellektuelle formuliert sein Thema als eine Frage. Kann man ein ethisches Gebot, also die gesellschaftliche Tradition, einen Ankömmling als Gast zu begrüßen, in ein Gesetz verwandeln? Kann man vom Gebot der Gastfreundschaft zum Recht auf Gastfreundschaft kommen? Felwin Sarr plädiert unter dem Debattenobertitel Une vie commune, ein gemeinsames Leben, für eine kosmopolitische Version des Zusammengehörigkeitsgefühls. Judith Butler versteht die hierfür notwendige Öffnung für fremde Weltbilder als ein Gebot der Stunde. Es ist die Welt, die uns abverlangt, dass wir über Grenzen hinausdenken, Grenzziehungen auch zwischen Disziplinen, Wissenschaften und Künsten überschreiten. Wenn unsere Welt Bestand haben soll, dann nur über das Zusammenwirken verschiedener Sichtweisen, Wissenssysteme und Gefühlswelten. Angesichts der wachsenden Intoleranz der nach rechts abdriftenden Gesellschaften ist das Vorhaben des senegalesischen Intellektuellen ambitioniert. Es entspringt einer humanistischen Denkwelt, die derzeit lauter Rückschläge erlebt. In diesen erkennt Judith Butler aber durchaus auch produktive Züge. Grief makes clear. Das Gefühl des Kummers macht uns deutlich, was uns wichtig ist, was wir retten wollen, wofür und mit wem wir leben wollen, auch mit welchen Tieren und mit welchen anderen Lebensformen. Der Dialog von Sarr und Butler betonte kurz die Notwendigkeit eines Umdenkens, das ein globales Gastrecht begleiten müsste. Dazu gehört auch die Notwendigkeit, in unserem Gehirn tief verankerte neuronale Strukturen zu verändern. Die Angst, existenzielle Bedürfnisse nicht befriedigen zu können, entsteht im sogenannten Striatum. In längst vergangenen Zeiten erlaubte es uns das Überleben. Aber heute ist die Frage, wie wir diese archetypischen Ängste überwinden lernen. Hindernisse allenthalben. Denn wie aktuelle rechte Bewegungen Ängste für ihre politischen Ziele instrumentalisieren, wurde in der Debatte immer mehr Thema, vor allem für Judith Butler mit dem Blick auf ihr Heimatland. Die Grausamkeit, mit der die Trump-Administration vorgeht, ist schamlos und versucht gar nicht erst, das zu verbergen. Transgression ist ein rechtes Phänomen. Schamloser Sadismus ist eine Figur des aktuellen faschistischen Fühlens und mit medialer Spiegelung fest verbunden. Die Begegnung Butler-Sarr konnte in der anschließenden Fragerunde mit Publikum gar nicht anders als aktuelle Politikfelder zu reflektieren in einer geopolitischen Gemengelage, dem Krieg in Nahost und internationale Organisationen wie den Vereinigten Nationen. Wir sehen, dass Francesca Albanese als UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den Palästinensergebieten kriminalisiert wird. Ähnliches gilt für den Internationalen Strafgerichtshof, wenn er Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandelt, die der Staat Israel begeht. Wie ließe sich Widerstand organisieren? Eine Frage, die Judith Butler mit einer überraschenden Wendung beantwortete. Ich selbst bin in verschiedenen aktivistischen Bewegungen. Einige von ihnen müssen sich bedeckt halten, um sich vor Zensur zu schützen. Wenn Sie also auf die USA schauen und fragen, wo bleibt der Widerstand, dann müssen Sie wissen, dass dieser sich nur teilweise öffentlich artikulieren kann. Wir lernen gerade die Kunst des Untergrunds. Es begann mit der Frage nach einem noch utopischen Weltbürgerrecht. Es endete mit der Frage, wie man demokratische Reste vor disruptiver Politik retten kann. So blieb die Fragestellung vom Anfang letztlich ohne eine klare Antwort.
Eberhard Spreng über den Austausch zwischen Felwin Tsar und Judith Butler. Sonntagmorgens um 9:30 in Paris. Nieselregen und herbstliche Temperaturen. Da sind eigentlich nur Hundebesitzerinnen und Jogger auf den Beinen und natürlich Touristen. Ansonsten träge Oktoberstimmung. Die haben die Kunstdiebe von Paris zu nutzen gewusst für ihren Coup, haben einen Lastenlift an der Südseite des Louvre aufgestellt, sind durch ein Fenster im ersten Stock eingestiegen und haben kurz darauf mit vollen Händen das wohl berühmteste Museum der Welt wieder verlassen. 4 Menschen in Sicherheitswesten haben am Sonntag in nur wenigen Minuten Kronjuwelen von unschätzbarem Wert geklaut. Wenn wir es nicht besser wüssten, eine Geschichte wie aus dem Drehbuch. Deswegen frage ich jetzt mal unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Hat der Louvre-Diebstahl vom Sonntag wirklich alle Zutaten für einen guten Film?
Ja, also ein entscheidendes Element für Filme über spektakuläre Juwelendiebstähle ist ja natürlich die Chuzpe der Akteure, also die Verwegenheit der Tat. Und du hast es ja eben schon beschrieben, ich würde sagen, die ist hier gegeben, am helllichten Tag mit einem Lastenaufzug oder Hubwagen an der Seine-Seite des Louvre zum Fenster hochzufahren, dazu gehört natürlich Chuzpe. Und da hat man ja auch direkt ein Filmbild vor Augen. Und wichtig bei dieser Unterform des Diebstahlfilms, also des Heist-Movies, bei dem man ja sozusagen detailliert in die Pläne eingeweiht ist, ist ja auch die Gewaltlosigkeit der Aktion. Die, hier wurde ja auch offenbar niemand verletzt. Und nicht so filmreif scheinen mir aber die groben Werkzeuge zu sein. Also Motorsäge und Winkelschleifer, das ist jetzt nicht so elegant. Und dann haben die Diebe ja auch noch die Krone der Kaiserin Eugenie verloren. Also das weist dann eher in Richtung Diebstahl, Burlesque oder Komödie, würde ich sagen.
Okay, das Kino wird ja in wenigen Tagen 130 Jahre alt. Als Geburtsort gilt Berlin, wo die erste öffentliche Filmvorführung stattfand. Ist das Genre, über das wir jetzt gerade miteinander sprechen, ist das so alt wie die Kunstform an sich?
Also 1911, da gab es ja schon einen spektakulären Diebstahl im Louvre. Und der Italiener Vincenzo Perugia, der ließ sich in einem Schrank einsperren und er klaute Leonardo da Vincis Mona Lisa und wurde dann später gefasst. Und dieser Diebstahl, der inspirierte wohl in der Frühzeit des Kinos eine Reihe von zeitgenössischen Stummfilmen. Von denen gibt es aber offenbar nur noch die Archivtitel. Aber das Kino ließ sich eben von diesem Kunstverbrechen über Jahrzehnte hinweg inspirieren. Und 1931 zum Beispiel wurde ein wunderbar leichtfüßiger deutscher Film, eine Komödie darüber, in Paris gedreht. Der Raub der Mona Lisa mit dem eleganten Willi Forst in der Rolle des italienischen Diebes. Und dieser Film, der ist im Netz bei mehreren Anbietern zugänglich. Ich habe ihn heute Morgen nochmal geschaut. Und er ist einfach toll. Mit Originalaufnahmen aus dem Louvre der 30er Jahre. Nach dem Kunstraub laufen die Louvre-Besucher und die Wachmänner aufgeregt hin und her. Und die Eisentore des Museums werden versperrt. Aber das ist zu spät. Der Dieb hat dann schon das Bild, die Mona Lisa, unter seinem Mantel aus dem Louvre geschafft. Und dieser Louvre-Diebstahl wurde mehrmals verfilmt. Auch 1966 von Michel Deville übrigens. Und um jetzt mal kurz filmhistorisch aus dem Museum rauszukommen, der faszinierendste Juwelendiebstahl der Kinogeschichte, der findet 1955 in dem Film Rififi statt von Jules Dassin. Eine Bande bricht nachts in einem Pariser Juweliergeschäft ein und klaut, sozusagen öffnet den Tresor. Und das wird alles 32 Minuten lang gezeigt, ohne Dialoge, ohne Musik, mit einer irrwitzigen Spannung.
Ich gehe jetzt wieder rein ins Museum, denn da werden jetzt ja überall Sicherheitskonzepte geprüft. Und in der französischen Innenpolitik redet man sich die Köpfe heiß. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Unbeteiligte mit so einer Mischung aus mehr Faszination und auch irgendwie Bewunderung auf diese Ereignisse in Paris blicken. Kunstdiebe, so macht es ja immer den Eindruck, sind irgendwie die Sympathieträger unter den Kriminellen. Haben womöglich die Filme ihren Anteil auch dazu so ein bisschen beigetragen?
Also ich glaube ganz sicher, dass das Kino den Juwelen und Kunstdieben durchweg so eine Art glamouröse Attraktivität gegeben hat. Und daran liegt auch diese Bewunderung. Und man denke jetzt nur zum Beispiel an Cary Grant in Über den Dächern von Nizza von Alfred Hitchcock als Juwelendieb, der sich zur Ruhe gesetzt hat und auch gegenüber seiner angebeteten Grace Kelly seine Unschuld beweisen muss. Und zu dieser Mythopoetik des Genres gehören eben auch Smoking, Champagner und die Annahme, ja, dass die reichen Amerikaner an der Côte d'Azur das schon irgendwie verdient haben, dass man ihre Juwelen klaut. Und diese Coolness und Eleganz der Täter, die prägt natürlich auch Steven Soderberghs Oceans-Filme mit George Clooney und Brad Pitt. Und auf den ersten Blick scheint es ja so, als seien diese Diebstahlfilme männlich geprägt zu sein. Aber es gibt eben auch charismatische Diamantendiebinnen, die sollte man nicht vergessen, wie Janet Leigh in Top Job, Diamantenraub in Rio von 1967, die alle an der Nase rumführt, oder auch in Ocean's 8. Da übernehmen ja sozusagen Kate Blanchett und Sandra Bullock das Kommando. Und solange wir nicht wissen, wer jetzt die aktuellen Diebe sind, wird natürlich diese elegante Aura und Coolness der Kinodiebe oder Kinodiebinnen über ihnen schweben.
Also regelrecht ironisch, schicksalhaft, dass derzeit mit Mastermind auch noch mal ein Film von Kelly Reichardt zu diesem Thema läuft.
Ja, der Film gehört ja schon zu den Filmen, die das Genre des Einbruchs- und Diebesfilms dekonstruieren. Da spielt ja Josh O'Connor einen arbeitslosen Tischler in so einem Provinzstädtchen der 70er Jahre. Und da geht's total dilettantisch vor. Der rennt in das Museum, der Wächter schläft, der hat aus Versehen seine Kinder dabei noch, weil er vergessen hat, dass die Schule an dem Tag geschlossen ist. Also das ist sozusagen wirklich die absolute Dekonstruktion und eigentlich auch schon wieder, ja, das Genre wird immer weiterentwickelt und nimmt sich auch selbst hoch.
Wir bleiben dran. Katja Nikodemus über den Kunstdiebstahl im Film. Herzlichen Dank. Kommen wir zum Gegenteil, nämlich vom Kunstdiebstahl zur Schenkung, die ein Museum bereichert. So ist es dem Sprengelmuseum in Hannover vor ein paar Jahren ergangen mit dem Nachlass von Käthe Steinitz, Malerin, Zeichnerin, Autorin, Fotografin und Leonardo da Vinci-Expertin war sie. Und sie hatte eng mit dem hannoverschen Dada-Pionier Kurt Schwitters zusammengearbeitet. Eine vielseitige Persönlichkeit also, ein reicher künstlerischer Nachlass und jetzt die Gelegenheit zur Wiederentdeckung. Denn nach ihrer Emigration 1936 in die USA war Käthe Steinitz in Deutschland in Vergessenheit geraten. Von Hannover nach Los Angeles heißt die Ausstellung, die ab morgen im Sprengelmuseum zu sehen ist. Simone Reber war vorab dort.
Die kleine Skizze zeigt eine Frau, der die Haare einzeln zu Berge stehen. Jedes Haar, kommentiert Käthe Steinitz ihr quirliges Selbstporträt, symbolisiere ein anderes Problem, das sie zu lösen habe. In der Ausstellung des Sprengelmuseums Hannover ist Käthe Steinitz als eine Künstlerin zu erleben, die ihre Antennen in alle Himmelsrichtungen ausstreckt. Die Kuratorin Isabel Schulz leitet in Hannover das Kurt-Schwitters-Archiv. Deshalb war ihr die Bedeutung des Nachlasses sofort klar, als die Erben von Käthe Steinitz Kontakt zum Museum aufnahmen.
Die Familie, also der Enkel, fragt, also wir suchen nach einem neuen Heim, a new home for the estate. Da war ich sofort Feuer und Flamme und sagte, also wohin sollte es gehen, wenn nicht nach Hannover?
Denn in Hannover war sie Teil der umtriebigen Künstlerszene rund um Kurt Schwitters und erlebte ihre ersten Erfolge. Käthe Steinitz war als 10-Jährige mit ihrer Familie aus Oberschlesien nach Berlin gezogen. Mit 14 Jahren belegte sie dort einen künstlerischen Vorbereitungskurs bei Käthe Kollwitz im Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen. An den staatlichen Akademien waren Frauen zu dieser Zeit nicht zugelassen. Später lernte sie bei namhaften Malern wie Hans Baluschek und Lovis Corinth.
Sie war zum Beispiel eine relativ kleine und zierliche Person und angeblich hieß sie schon in der Malschule als junge Frau unser Matador, weil sie die größten Leinwände benutzt haben soll. Also sie hat sich nicht unterkriegen lassen, das kann man schon sagen. Und die Kunst war für sie eine Lebensnotwendigkeit.
Aber, schreibt Käthe Steinitz später, meine wirkliche Kunstausbildung erhielt ich in Hannover. Ihr Mann Ernst Steinitz, ein Arzt, war 1917 dorthin versetzt worden. Über Kurt Schwitters lernte sie Elle Sitzky kennen, war mit dem Fotografen Hein Gorny befreundet, gründete einen Verlag und lud zu Leberwurstbroten in ihren sogenannten ästhetischen Salon. Als erste Künstlerin zeigte Käthe Steinitz in Hannover Hinterglasmalerei. Die leuchtenden Kleinformate in intensiven Wasserfarben auf Glas gemalt gehören zu den Juwelen der Ausstellung im Sprengelmuseum. Für die Bilder musste die Künstlerin spiegelverkehrt arbeiten und sehr schnell sein.
Es kommt aber Steinitz sehr entgegen, diese Technik. Dieses Erfassen einer Situation, einer Form oder eines bestimmten Gesichtsausdrucks, das sieht man eigentlich in allen ihren Ausdrucksmedien. Das war ihre besondere Gabe auch. Und sie ist von daher auch so eine Art Chronistin, weil sie immer in ihrer Umgebung geschaut hat, was ihren Blick gefangen hat.
In federleichten Zeichnungen beobachtet Käthe Steinitz die Tänzer in der Oper von Hannover und nach der Emigration in die USA die afroamerikanischen Jazzmusiker in den Clubs von Harlem. Ihr Mann war schon 1935 nach New York ausgewandert. Sie selbst folgte ein Jahr später mit ihren drei Töchtern. Sie experimentiert mit der Kamera. In der Ausstellung ist zu sehen, wie sehr ihr Blick an der Moderne geschult ist. Ihre Fotografie Rückenschwimmen gelangt später sogar auf den Titel eines Katalogs des New Yorker Museum of Modern Art.
Das ist so typisch für die charakteristischen Merkmale des neuen Sehens, weil sie fotografiert von oben, also direkt von der Vogelperspektive aus, zwei im Wasser schwimmende junge Mädchen. Und die Sonne reflektiert also die bewegte Wasseroberfläche. Man sieht also diese nassen Stoffe der Badeanzüge. Und das ist also so ein ungewöhnliches Bild. Das ist so ganz charakteristisch für diese Zeit.
Über die Fotografin selbst verliert der MoMA-Katalog allerdings kein Wort. Nach dem Tod ihres Mannes zieht Käthe Steinitz nach Los Angeles und ordnet dort für einen privaten Sammler eine Forschungsbibliothek zu Leonardo da Vinci. Die intensive Ausstellung im Sprengelmuseum vermittelt den Wissensdurst und die Experimentierfreude von Käthe Steinitz. Sie zeigt den Werdegang einer Künstlerin, der die Neugier zur Überlebensstrategie wird.
Käthe Steinitz, die Ausstellung ist bis Ende Januar im Sprengelmuseum Hannover zu sehen. Simone Reber hat berichtet. Und in den Kulturmeldungen mit Luca Pizzato geht's wieder einmal nach Klütz in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, die Diskussion um die abgesagte Rede von Michel Friedmann im Klützer Literaturhaus zieht weitere Konsequenzen nach sich. Nachdem Bürgermeister Jürgen Mevius bereits Ende September seinen Rücktritt angekündigt hatte, wurde heute Oliver Hinz, der Leiter des Literaturhauses Uwe Jonsson, von seinen Aufgaben befreit. Das Vertrauensverhältnis sei, Zitat, nachhaltig gestört. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Stadtvertretung und des Fördervereins. Oliver Hinz ist damit suspendiert. Sein Vertrag soll zum nächsten Jahr nicht verlängert werden. Viel wurde über Friedrich Merz' Stadtbildaussage diskutiert und interpretiert, was der Kanzler genau meine, wenn er ein problematisches Stadtbild mit restriktiver Migrationspolitik zu lösen meint. Im Anschluss an die Präsidiumsklausur seiner Partei bekräftigte der Kanzler nun, was er gemeint habe, sei deutlich erklärt worden, so Merz. Deutlich wurde auch der Soziologe Oliver Nachtwey heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Es ist wirklich eines Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland, eines erfolgreichen Einwanderungslandes, wirklich unwürdig.
Nach der Präsidiumsklausur hatte der Bundeskanzler nochmals die AfD als Hauptgegner von CDU, CSU benannt. Statt die AfD zu bekämpfen, erreiche Merz aber eher das Gegenteil, so Nachtwey weiter.
Wenn man die AfD stärken will, dann hat das Friedrich Merz gerade gestern gemacht.
Soziologe Oliver Nachtwey in den Informationen am Morgen zu Friedrich Merz' Stadtbildaussagen. Musikwettbewerbe, bei denen ausschließlich Werke eines Komponisten aufgeführt werden, sind selten. In Warschau gibt es so einen Wettbewerb. Alle 5 Jahre dreht sich für knapp einen Monat alles um ihn, Frédéric Chopin. Der Chopin-Wettbewerb gilt als einer der wichtigsten für junge Nachwuchspianisten und Pianistinnen. Gestern wurde der Gewinner verkündet, der US-Amerikaner Eric Liu. Der 27-Jährige spielte in der Finalrunde unter anderem Chopins Polonaise As-Dur. Hier ein Ausschnitt.
Und soweit die Kulturmeldungen von und mit Luca Pizzato. Die Stadtbildäußerungen von Bundeskanzler Merz und die Reaktion darauf sind auch gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.